Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1923 war das Krisenjahr der Weimarer Republik. Zumindest wird es derzeit von vielen so gesehen. Die junge Demokratie kommt nicht auf die Beine. 4 Jahre nach Kriegsende ist das Land tief gespalten und vor allem nationalistische Kräfte unterminieren den Staat nach Kräften. Es gibt einen ersten Rechtsruck, auch kulturell. Gleichzeitig nimmt die Unterhaltungsindustrie einen ungeahnten Aufschwung. Der Tanz auf dem Vulkan beginnt. Die sogenannten goldenen 20er zeichnen sich ab. Tobias Barth schaut auf die Lage am Beginn des Jahres 23.
Schlaglichter auf die erste Januarwoche 1923. Seit Tagen Regen in Berlin bei 4 Grad plus. Frankreichs Präsident mahnt beim Neujahrsempfang für das diplomatische Korps das Deutsche Reich zur Zahlung der Reparationen. Die Alliierten tagen zu diesem Thema und stellen fest, Deutschland hält absichtlich die Kohlelieferungen zurück. Kohle wird knapp. Wer sparen will, der badet öffentlich. 60 Mark kostet ein Wannenbad in den städtischen Bädern Hamburgs. In Halle versuchen Anarchisten vergeblich, ein Kriegerdenkmal in die Luft zu sprengen. In Preußen verbietet die politische Polizei einen Ableger der seit November verbotenen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Inzwischen fällt der Kurs der Mark. Für einen Dollar muss man 8.800 Mark hinblechen. Zum Vergleich, ein Laib Brot kostet 250 Mark. Nach Kriegsende, im November 1918, waren es noch 53 Pfennige gewesen, am Kriegsbeginn sogar nur 32. Der steigende Brotpreis als Indikator für die Inflation und als Katalysator für politische Prozesse.
Im Herbst 1922 drängte sich Deutschland immer näher an die Katastrophe heran,
schreibt rückblickend Arnold Bronnen, neben Bertolt Brecht einer der prononciertesten Vertreter der Theateravantgarde der frühen 20er Jahre.
Das deutsche Bürgertum, das sich gegenüber den politischen Tendenzen einer revolutionären Demokratie vor 4 Jahren so wenig anfällig gezeigt hatte, wurde plötzlich höchst anfällig gegenüber einem simplen ökonomischen Prozess, gegenüber der Inflation. In diesen Monaten, das fühlte ich deutlich, entschied sich das deutsche Bürgertum, an den Urquell seiner Saga zurückkehrend, dafür, dem Zeitenrad in die Speichen zu fallen. Um neue Kräfte zu gewinnen, suchte sich der geschwächte Teutone seine Rekonvaleszenz beim Himmel zu erborgen.
Was Bronnen hier beschreibt, ist das Erstarken des Konservatismus, der Rückgriff auf das Nationale. Die nach dem Weltkrieg so starke Sozialdemokratie verliert an Zustimmung. Einerseits an die Kommunisten, andererseits an die Deutschnationalen. Das Vertrauen in die junge Republik fällt mit den Kursen. Die Reichsbank druckt Geld in Massen. Nutznießer der Geldentwertung ist der überschuldete Staat und eine kleine Schicht derer, die vom Exportgeschäft leben. Jahrzehnte später erinnert sich der 1900 geborene Fabrikantensohn Karl Pielicke. 1923 lebte er in Berlin.
Ich bin dann auch mal abends, wenn ich gerade Zeit hatte, auch mal in die Stadt gegangen. Sie glauben gar nicht, was da sich tat, was an Luxusbars und an Nachtlokalen aufgemacht wurde. Und da schwerreiche Leute mit Schmuck und guten Kleidern, die amüsierten sich da köstlich und königlich mit ihren Devisen. Die hatten ja Dollars oder englische Pfund oder russische Rubel. Jedenfalls haben die alle ein wunderbares Dasein gefunden und haben es daher auch The Golden Twenties genannt. Ja, aber für die deutsche Bevölkerung war das furchtbar.
Die Materialschlachten des Ersten Weltkrieges hatte das Kaiserreich mit Kriegsanleihen finanziert. Jetzt muss das Volk ein zweites Mal bluten, diesmal finanziell. Zu den Schulden des Reiches kommen noch die Reparationsforderungen hinzu. Die Alliierten hatten im Mai 1921 die Rechnung gestellt. Am 11. Januar 1923 machen sie ihre Drohung wahr und rücken ins Ruhrgebiet ein, um die ausstehenden Zahlungen in Form von Kohle einzutreiben. Die deutsche Regierung setzt auf passiven Widerstand. Beamte werden für das Nichtstun bezahlt, die Zechen stehen still, das Reich übernimmt die Kosten auch für die nicht arbeitenden Arbeiter. Die Besatzer reagieren mit Verhaftungen, hohen Strafen und verschärftem Belagerungszustand. Aus dieser Situation ziehen vor allem rechte Kreise politisches Kapital.
Es gibt viele Bücher, Romane in dieser Zeit über die Freiheitskriege, über die Erhebung des deutschen Volkes gegen die napoleonische Fremdherrschaft.
Der Kulturwissenschaftler Helmut Kiesel hat sich mit der völkischen Literatur der 20er Jahre beschäftigt.
Nun hat man in Deutschland nach 1920 nicht geradezu eine Fremdherrschaft, mit Ausnahme des besetzten Rheinlands, aber doch steht man unter den Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags, den ja viele als Diktatfrieden empfunden haben, eines Friedensvertrags, der die deutsche Souveränität weitgehend einschränkte. Die finanzielle Hoheit war eingeschränkt. Deutschland wurde entmilitarisiert bis auf das Rumpfheer von 100.000 Mann. Es durfte keine schweren Waffen, keine Luftwaffe, keine Kriegsmarine haben. Alles das sind Dinge, die für das Souveränitätsgefühl eines Staats oder einer Staatsbevölkerung von großer Bedeutung sind.
Die Sehnsucht nach der Größe deutscher Nation bekommt 1923 Auftrieb. Der Autor Hans Grimm sympathisiert mit Hitler und schreibt am Buch Volk ohne Raum. Rudolf Herzog verfasst große Teile des künftigen Bestsellers Kameraden. Die Romanhelden sind Gutsbesitzersöhne, Offiziere, Edelmenschen. In ihrem Innenleben geht der Krieg weiter. 10 Millionen Leser findet das Buch. In winziger Auflage dagegen erscheint 4 Jahre politischer Mord von Emil Gumbel. Der Heidelberger Statistikdozent führt den Nachweis dafür, dass die Weimarer Justiz eine Klassenjustiz ist. Mild gegen rechte Mörder, hart gegen alles Linke. Kurt Tucholsky bespricht das Buch in der Weltbühne.
Wie politische Morde von deutschen Richtern beurteilt worden sind, das hat mit Justiz überhaupt nichts zu tun. Das ist gar keine. Verschwendet ist jede differenzierte Kritik an einer Rechtsprechung, die Folgendes ausgesprochen hat. Für 314 Morde von rechts 31 Jahre, 3 Monate Freiheitsstrafe sowie eine lebenslängliche Festungshaft. Für 13 Morde von links 8 Todesurteile, 176 Jahre, 10 Monate Freiheitsstrafe. Das ist alles Mögliche. Justiz ist das nicht.
1923 wird das Jahr, in dem Hitlers Nazi-Partei erstmals einen Putsch versucht, in München. Auch der sogenannte Hamburger Aufstand der Kommunisten scheitert kläglich. Politisch kann sich die junge Republik vorerst retten. Und wirtschaftlich? Am 1. November 1923 wird ein Kilo Brot satte 260 Milliarden Mark kosten. Die Inflation stürzt Millionen Menschen in Armut und Verzweiflung. Erspartes verliert seinen Wert. Auch den Vater von Karl Pielicke trifft es. Binnen weniger Monate ist er völlig mittellos.
Und dann hat er sich umgebracht. Er blieb ihm gar nichts weiter übrig. Der Staat hat ihn betrogen. Er war noch aus der wilhelminischen Zeit, wo alles anständig und geregelt war und Beamte zuverlässig und treu waren. Und dass es sowas geben könnte, dass der Staat das Vermögen eines Menschen, der sein Leben lang gearbeitet hat, einfach wegnimmt, indem er sagt, das gilt nicht mehr, das ist nicht mehr wert. Das hat er nicht überwinden können.
Die Hyperinflation wird das Trauma des Jahres 1923 mit jahrzehntelangen Folgen. Aber im Januar glaubten die meisten noch, dass alles nur besser werden könnte. Waren 250 Mark für ein Brot nicht absurd genug? Und musste der endlose Regen nicht endlich irgendwann aufhören? Tat er, aber erst Mitte Februar. Und dann wurde es richtig kalt.